teste mal das Mikro, ja, geht. Wir befinden uns ja aktuell im Matthäusevangelium, im 7. Kapitel. Und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen werden, sind die Verse 15 bis 23. Das ist ein Abschnitt, über den wahrscheinlich niemand gerne predigen würde und den wir auch beim Lesen gern überspringen würden. Aber er steht nun mal da und wir wollen uns mit allem auseinandersetzen, was da steht. Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 bis 23. Es ist ein Teil von einer großen Rede, die Jesus hält. Und diesen Textabschnitt beginnt er mit der Aussage: Hütet euch vor den falschen Propheten. Und an alle diejenigen, die sagen, dass sie an diesen Jesus glauben und diesem Jesus nachfolgen, möchte ich am Anfang eine provokante, vielleicht vorwurfsvoll klingende Frage stellen. Und zwar die Frage: Wenn Jesus sagt, hütet euch vor falschen Propheten, warum nimmst du das nicht ernst? Das ist zumindest die Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. Warum nehme ich sowas nicht ernst? Und ich habe versucht, für mich eine Antwort drauf zu finden und habe tatsächlich, denke ich, einen Grund gefunden. Und ich möchte euch diesen Grund weitergeben, weil ich denke, dass wir wahrscheinlich alle einen sehr ähnlichen Grund haben. Der Grund soll keine Entschuldigung sein oder ein Argument, dass wir das nicht ernst nehmen müssen, sondern der Grund soll uns helfen, dass wir uns besser verstehen und auch besser verstehen, dass wir das Ganze ernst nehmen sollten. Um zu diesem Grund hinzukommen, möchte ich euch in meinen Arbeitsalltag mitnehmen und möchte euch eine meiner Aufgaben vorstellen, an der ich zurzeit mitarbeiten darf, und das ist eine Risikoanalyse. Eine Risikoanalyse besteht aus zwei Schritten. In einem ersten Schritt versucht man, Risiken zu identifizieren, und in einem zweiten Schritt geht es dann darum, diese Risiken zu bewerten. Wie schaut so eine Risikobewertung dann aus? Man macht sich einmal bewusst, dass ein Risiko eigentlich aus zwei Faktoren besteht. Der erste ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und der zweite ist dann der Schaden. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Problem passiert, und wenn es passiert, wie schlimm ist es dann? Und jetzt kann ich für Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden so eine Skala auflegen, kann ein Koordinatensystem machen, kann irgendein beliebiges Ampelsystem drüberlegen, wie wir das von Corona kennen, und dann kann ich anfangen, meine ganzen Risiken da einzutragen. Und um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, möchte ich jetzt ein paar Beispiele bringen. Das sind nicht Beispiele aus meinem Arbeitsumfeld, sondern frei erdachte Beispiele. Das erste Beispiel, was ich bringen möchte, ist das Risiko, dass, wenn ich im Wald spazieren gehe, dass ich mir einen Sonnenbrand dabei hole. Wir sehen schon, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist im Wald relativ niedrig, oder? Also würde ich die kleinste Eintrittswahrscheinlichkeit wählen mit 1. Und gleichzeitig, wenn es aus irgendeinem unerfindlichen Grund doch passieren sollte, ja, dann ist der Schaden ja nicht allzu groß, oder? Es ist halt der Sonnenbrand. Also auch den Schaden würde ich minimal ansetzen und damit würde ich das Risiko da unten ansiedeln, im grünen Bereich. Und jetzt könnte ich diese Eintrittswahrscheinlichkeit und den Schaden miteinander multiplizieren und dann würde ich eine Zahl rauskriegen, die mir irgendwie aussagt, wie groß dieses Risiko ist. Ich möchte noch ein paar andere Beispiele bringen, damit wir da ein bisschen reinkommen in das Thema. Wenn ich heute Nachmittag Skateboarden gehe, werde ich mir garantiert die Knie dabei aufschürfen. Das mag beim einen oder anderen anders sein, bei mir wird es garantiert passieren. Ist aber auch kein allzu großer Schaden. Viel schlimmer wäre es, sich beim Skifahren beide Beine zu brechen. Wobei das in meinem Fall wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich wäre, wie das beim Skateboard. Ein Risiko, das ein bisschen schlimmer ist, als sich die Beine zu brechen und in meinem Fall wahrscheinlich auch ein bisschen wahrscheinlicher, ist, dass ich mir beim Gewichtheben langfristig die Bandscheiben zerstören würde. Ein Extrembeispiel, Basejumping, das ist das, wo man von den Hochhäusern runterspringt. Das Risiko, dass man beim Basejumpen den Fallschirm zu langsam öffnet. Der Schaden wäre katastrophal. Statistisch gesehen ist es maximal wahrscheinlich, dass genau das passiert. Genauso katastrophal in seinen Auswirkungen, aber relativ unwahrscheinlich, beim Schnorcheln von einem Hai gefressen zu werden. So, mit diesen Risiken, die ich da jetzt gesammelt habe, könnte ich dann weitergehen in eine Kosten-Nutzen-Analyse. Auch hier wieder könnte ich eine Skala auflegen. In meinem Fall wären die Kosten für eine Tätigkeit das Risiko, das ich dabei trage, und der Nutzen, so wie ich das jetzt einmal definiert, der Spaß, den ich dabei haben könnte. Natürlich gibt es auch noch andere Faktoren, aber bleiben wir in zwei Dimensionen. Darum geht es ja jetzt nicht. Also Spaß und Risiko. Und man sieht schon an dieser Skala, dass wir da eigentlich vier Bereiche in dem System haben. Gelb markiert die Dinge, die zwar ungefährlich sind, aber auch irgendwie langweilig. Kann ich machen, aber wird nicht so der Kick sein. Orange, Dinge, die zwar lustig sind, aber dafür gefährlich. Dann der rote Bereich, nicht rot, weil er, also nicht nur rot, weil er gefährlich ist, sondern rot, weil er eigentlich dort nicht hin möchte. Das sind die Dinge, die gefährlich sind und sowieso keinen Spaß machen. Und dann der grüne Bereich, dort, wo wir hinwollen, das sind die Dinge, die Spaß machen und nebenbei auch noch absolut ungefährlich sind. Und jetzt kann ich meine ganzen Tätigkeiten, die ich vorhin in dieser Risikoanalyse gesammelt habe, kann ich nach ihrem Spaßfaktor bewerten, kann sie dann da eintragen und würde zu dem Schluss kommen, dass wir heute Nachmittag alle schnorcheln gehen sollten. Das ist das, was am wenigsten Risiko und am meisten Spaß mit sich bringt. Warum diese Risikoanalyse? Das Spannende ist jetzt, dass wir unbewusst in unserem Alltag genauso unsere Entscheidungen treffen. Wir werten Eintrittswahrscheinlichkeiten aus, überlegen uns möglichen Schaden, der dabei rauskommen könnte, und wägen dann Kosten und Nutzen von Dingen ab. So treffen wir unsere Entscheidungen. Ein paar Beispiele. Wir stellen uns die Frage, soll ich dem Zahnarzt wirklich erlauben, in meinem Mund herumzubohren? Soll ich vor dem Auto, das gerade an mich heranrollt, wirklich noch schnell über die Straße rennen? Soll ich wirklich in einem Flugzeug mitfliegen, obwohl ich den Pilot gar nicht kenne? Es gibt andere Risiken, die für uns als Christen aus moralischen Gründen tabu sein sollten, in unserer Gesellschaft aber trotzdem vielleicht verbreitet sind. Zum Beispiel die Frage, soll ich riskieren, von meinem Sitznachbarn abzuschreiben bei der Schularbeit oder betrunken Auto zu fahren? Und dann gibt's Risiken, die sind so groß und so weit weg von dem, was wir kennen und verstehen, dass wir sie absolut nicht einschätzen können und dass wir im Alltag wahrscheinlich Experten brauchen, um beurteilen zu können, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel die Frage, ob ich auf diesem komischen Webshop, den ich da vor mir habe, wirklich meine Kreditkartendaten eingeben sollte. Oder die Frage, ob ich in der heutigen Zeit wirklich auf Kroatien nach Urlaub fahren sollte. Das sind dann Dinge, die sind so schwierig zu beurteilen, dass wir da Experten brauchen, und ich denke, im letzten Fall wissen wir es eh alle noch nicht wirklich. Das Risiko, um das es heute geht, ist das Risiko, auf einen falschen Propheten hereinzufallen. Und das geht's in unserem Text, oder? Um falsche Propheten. Und Jesus geht her und sagt, hütet euch vor falschen Propheten. Und am Anfang stand diese Frage in dem Raum, warum nehmen wir das nicht ernst? Und ich denke, die Antwort, warum wir das nicht ernst nehmen, ist die Antwort, dass wir intuitiv, wenn wir das lesen, eine Risikoanalyse machen. Unbewusst. Und wir überlegen uns, was ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ich heute Nachmittag einem falschen Propheten über den Weg laufen werde. Und wenn ich es tue, wie groß ist der Schaden, dass ich dem dann auf den Leim gehe? Und beides setzen wir wahrscheinlich unbewusst irgendwo bei Null an. Und deswegen ist das für uns kein Risiko und deswegen brauchen wir über das nicht großartig nachdenken. Aber wie komme ich auf diese Eintrittswahrscheinlichkeit? Wie komme ich darauf, dass es in meinem Leben wahrscheinlich nie passieren wird, dass ich einem falschen Propheten über den Weg laufen werde? Und ich denke, die Antwort liegt in einer Folgefrage, nämlich der Frage, wie in meinem Kopf ein Prophet aussieht. Wie sieht bei uns, wenn wir in der Bibel das Wort Prophet lesen, wie sieht so jemand aus? Ich meine, wir wissen ja, dass unser Hirn, wenn wir irgendein Wort lesen, dass das 100.000 Assoziationen macht und irgendwelche verwandten Begriffe damit reinwirkt und dann entsteht irgendwie ein Bild. Wie sieht unser Bild aus, wenn wir das Wort Prophet lesen? Und ich denke da an irgendeinen alten, gebrechlichen Mann, der sich auf einen Stock stützt, vor tausenden von Jahren gelebt hat und dann betend durch die Wüste wandert, bis er zur nächstgrößeren Stadt kommt, wo er sich dann auf den Hauptplatz stellt und irgendein Gericht Gottes verkündet. Schaut vielleicht so irgendwie aus. Das ist das Bild, das ich unbewusst in meinem Kopf habe, sobald ich das Wort Prophet lese. Und jetzt stelle ich mir diesen Mann nicht vor tausenden von Jahren im Nahen Osten vor, sondern stelle mir vor, wie dieser Mann über meine gewohnten Straßen spaziert und vielleicht auch noch in irgendeinem uralten Bibeldeutsch irgendwelche komischen Sachen über die nächste Woche daher sagt, die aus meiner Sicht absolut unrealistisch sind. Und dieses Bild ist in meinem Kopf so bizarr, dass ich sage, na, das wird mir sicher nicht passieren. Und wenn es mir passiert, dann gehe ich diesem Typen sicher nicht auf den Leim. Das meiste, was ich von dem mitnehme, ist wahrscheinlich irgendein schräges YouTube-Video auf meinem Handy. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, so jemandem zu begegnen, ist in meinem Kopf bei null. Und der Schaden, dass mich der irgendwie beeinflussen könnte, liegt ebenfalls bei null. Aber wenn das Risiko vor solchen falschen Propheten bei null liegt, warum warnt uns Jesus dann davor? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob unser Bild von dem Propheten stimmt. Und um diese Frage zu beantworten, macht es Sinn, in die Bibel zu schauen, dort wird viel über Propheten geredet, und einmal Dinge zu beobachten, die wir da drin über Propheten finden. Und ich habe jetzt eine Liste mit ein paar Eindrücken, die ich so beim Überlegen gesammelt habe, um irgendwie das Bild, das wir vom Propheten haben, ein bisschen zurechtzurücken. Und das Erste, was ich einmal beobachtet habe, ist, dass Propheten in der Bibel nicht immer prominent sind. Das Beispiel, das ich dafür bringe, sind die Propheten, die mit dem Saul unterwegs sind. Wir haben keine Ahnung, wie die geheißen haben. Es war eine Gruppe von Propheten. Wir stellen in der Bibel fest, dass Propheten nicht immer nur irgendwelche abgespaceden Zukunftsvisionen vorhersagen. Das Beispiel, das ich dazu bringen möchte, ist der Nathan, der eigentlich dafür berühmt ist, dass er den David mit einer Sünde konfrontiert hat. Wir stellen in der Bibel fest, dass Propheten nicht immer irgendein total komisches Outfit tragen. Und vielleicht ist der Elia jetzt ein schwieriges Beispiel, aber wir bringen ihn trotzdem als Beispiel, weil er der Witwe begegnet. Er kennt die Witwe nicht an seinem Kleidungsstil, dass er ein Prophet ist. Wenn man die Geschichte liest, dann dauert das lange und da müssen einige Wunder geschehen, bis sie sagt, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Wir stellen in der Bibel fest, dass Propheten nicht immer nur groß daherreden. Das beste Beispiel wahrscheinlich der Hosea, der eine Prostituierte heiratet und dann eine Ehe mit ihr führt, obwohl sie ihm ständig untreu ist. Bleibt er bei ihr oder holt sie ständig wieder zu sich zurück? Und der Hosea vermittelt seinen Leuten was damit. Es ist ein Auftrag, den er von Gott hat, um den Leuten was mitzuteilen. Ein anderes Beispiel, der Jesaja, der seinen Kindern bedeutungsvolle Namen gibt. Und auch diese Namen sind eigentlich eine Botschaft an seine Umgebung. Wir stellen in der Bibel auch fest, dass Propheten oft einmal in der Politik mitmischen. Als Beispiel habe ich da den Nathan, der maßgeblich daran beteiligt ist, wie er nach dem David und dass der David entscheidet, wie er nach dem David auf den Thron kommt. Und zuletzt, Propheten sind meistens, wenn nicht sogar immer, gegen diese Mainstream-Meinungen, die in der Gesellschaft vorherrschen. Und das beste Beispiel sind für mich Jeremia und Hanania. Der eine redet, was das Volk hören möchte, der Hanania, und der Jeremia sagt dem Volk die ungute Botschaft, die aber von Gott kommt. Und macht sich damit nicht beliebt. Was also ist ein Prophet laut der Bibel? Ich möchte versuchen, diesen Begriff des Propheten ein bisschen in ein heutiges Deutsch zu packen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass der Begriff theologisch oder diese Definition theologisch völlig sattelfest ist, sondern eher darum, dass wir uns was damit anfangen können. Und ich möchte sagen, ein Prophet ist ein Influencer im Auftrag Gottes. Influencer kennen wir, oder? Das sind die, die ganz viel Instagram-Follower haben und so. Könnt ihr es euch von den Kids erklären lassen, wer es nicht. Ein Influencer im Auftrag Gottes. Und davon gibt es doch auch in unserer heutigen Zeit viele, oder? Sollte es zumindest. Und die schauen wahrscheinlich nicht so aus. Also wir sollten uns von diesem Bild verabschieden, das uns die Eintrittswahrscheinlichkeit auf Null setzt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie schon gesagt, haben wir anfangs irgendwo bei Null angesetzt. Und die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Was sagen eigentlich Warnungen, also die Tatsache, dass von irgendwas eine Warnung existiert, über die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Ereignis aus? An der Stelle sagen Bilder wahrscheinlich mehr als 1000 Worte und deswegen möchte ich einfach ein paar Bilder zeigen. Wenn ich wo eine Warnung sehe, was sagt es darüber aus, wie wahrscheinlich was passieren könnte, wenn ich mich nicht an diese Warnung halte? Ist es nicht so, dass eine Warnung sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ hoch? Jesus warnt. Er sagt, hütet euch vor falschen Propheten. Und wir haben gerade logisch hergeleitet, dass allein die Tatsache, dass da eine Warnung steht, eigentlich dafür sprechen sollte, dass wir höchstwahrscheinlich falschen Propheten begegnen werden. Ich möchte aber nicht nur logisch herleiten, ich möchte auch ein biblisches Argument dafür bringen. Gut, die Folie, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet, egal. Jesus warnt uns, genau das habe ich gerade gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das biblische Argument, Matthäus 24, da sagt Jesus, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen. Sie werden viele verführen. Dann werden viele verleitet werden und einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Jesus garantiert, dass falsche Propheten aufstehen werden. Ob wir uns jetzt genau in der Zukunft befinden, von der er da redet oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir falschen Propheten über den Weg laufen, die ist doch relativ hoch, oder? Jesus garantiert, dass es irgendwann passieren wird. Und wie schaut's mit dem Schaden aus? Ich denke, in unserem Bibeltext, den wir uns heute durchschauen, macht Jesus genau das, dass er eine Schadensbewertung vornimmt. Und er spricht davon, dass wir uns vor den falschen Propheten hüten sollen. Und dann sagt er weiter, falsche Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das ist natürlich nur ein Vergleich, aber wir wollen uns einmal auf diesen Vergleich von Jesus einlassen und stellen uns eine Schafherde vor und den guten Hirten, der zu seinen Schafen sagt, hütet euch vor reißenden Wölfen in Schafskleidern. Naja, wie wird die Schadensbewertung sein? Wird sich das Schaf denken, reißender Wolf inmitten von uns, kann ich nicht erkennen? Puh, Schaden geht gegen Null, oder? Na, der Schaden in dem Fall ist maximal, oder? Es kann dem Schaf nichts Schlimmeres passieren wie ein Wolf, von dem es nicht einmal eine Ahnung hat, dass er da ist. Warum nehmen wir es nicht ernst, wenn Jesus sagt, wir sollen uns vor falschen Propheten hüten? Ich denke, die Antwort liegt darin, und das war eben diese Begründung, die ich für mich gefunden habe und von der ich denke, dass sie viele von uns betrifft, die Antwort liegt darin, dass wir Eintrittswahrscheinlichkeit und Schaden von so einem Ereignis auf Null setzen und damit sagen, das Risiko, dass ich einem falschen Propheten auf den Leim gehe, liegt irgendwo bei Null. Aber wir sehen in der Bibel, dass Jesus eine andere Einschätzung hat. Seine Einschätzung der Dinge ist, dass es sicher passieren wird und wenn es passiert, ist es maximal schlimm. Und für alle diejenigen von uns, die sagen, dass sie diesem Jesus glauben, möchte ich die Frage stellen, ob Glaube nicht in dem Fall ganz konkret bedeutet, dass ich meine Einschätzung verwerf und sage, okay, offensichtlich liege ich falsch, weil Jesus sagt was anderes. Und das, was er sagt, ist für mich eine Realität, die so greifbar ist, dass ich in meinem Leben automatisch Schritte setze, um irgendwie dagegen anzukämpfen, vor dem er hier warnt. Aber die Frage ist, schaffe ich das? Schaffe ich das, dass ich meine Einschätzung der Dinge so völlig über Bord wirf und zu 100% ernst nehme, was Jesus sagt und denkt und wie er die Dinge sieht. Ich meine, wir haben ja irgendwie versucht, oder ich habe irgendwie versucht herzuleiten, dass diese Einschätzung, die wir gewinnen, dass die ganz viel übers Unterbewusstsein passiert. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass wir sagen, okay, Glaube bedeutet, all das, was mein Unterbewusstsein mir suggeriert, das schmeiße ich jetzt einfach weg und sage, das nehme ich nicht ernst, weil Jesus sagt was anderes und das, was er sagt, gilt. Und das kann ich so ganz leicht machen. Geht das? Also ich habe ein Problem damit. Und ich denke, dass es vielen von uns so geht. Und vielleicht sitzt du erinnern und denkst dir, hey, um das zu schaffen, müsste ich ja irgendwie dieser super überdrüber Christ sein, dann würde ich das vielleicht schaffen. Und tatsächlich gibt es einen super überdrüber Christen, der genau zu diesem Thema Stellung nimmt. Das ist der Paulus, als er an die Korinther schreibt. Und ich möchte euch vorlesen, was er schreibt. Ich lese aus der Hoffnung für alle vor. Die ist ein bisschen leichter zum Verstehen. Er schreibt, natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken, auch das Unterbewusstsein, das uns suggeriert, dass falsche Propheten kein Risiko sind, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Paulus schlägt uns vor, nicht mit menschlichen Mitteln zu kämpfen und versuchen, dieses Unterbewusstsein auszublenden, sondern er sagt, Gott hat Waffen, mit denen wir diesen Problemen begegnen können. Und in Epheser 6 redet er, denke ich, über diese Waffen. Aber ich denke eben, dass Glaube genau das bedeutet, meine Einschätzung, meine Sicht der Dinge über Bord zu werfen und das, wie Jesus die Dinge sieht, für voll zu nehmen und mich daran auszurichten und daran danach zu handeln. Und wenn dieser gute Hirte jetzt zu seiner Schafherde sagt, hütet euch vor reißenden Wölfen in Schafskleidern, wie ist die Reaktion des glaubenden Schafes? Das glaubende Schaf sagt, oh nein, wenn der im Schafskleid daherkommt, wie soll ich ihn dann noch erkennen? Und offensichtlich richtet sich Jesus im Matthäus-Evangelium an glaubende Schafe, weil er genau mit der Antwort auf diese Frage weitermacht. Er sagt in seinem Text, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und als bibeltreue konservative Christen sagen wir vielleicht in dem Moment, Moment einmal, nicht an der Lehre, warum an den Früchten? Aber wir wollen uns darauf einlassen. Jesus sagt, wir werden sie in den Früchten erkennen. Und er führt den Gedanken weiter aus und sagt, liest man etwa Dornen von Dornentrauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Noch einmal die Frage. Erkennen wir falsche Propheten nicht an der Lehre? Ich möchte mit der Frage nicht provozieren im Sinne von, wir sollten Lehre nicht ernst nehmen und sollten alles überhören und alles gutheißen, was gesagt wird, weil die Bibel an mehr als genug Stellen davor warnt, dass wir auf die Lehre achten sollten. Aber ich glaube, was uns die Stelle hier sagen möchte, ist, dass wir die falschen Propheten vielleicht nicht zwingend immer an der Lehre erkennen. Vielleicht, weil sie gelernt haben, die richtigen Dinge zu sagen. Oder vielleicht deswegen, weil wir gar nicht sattelfest genug sind, um diese subtilen Irreführungen zu erkennen. Und deswegen gibt uns Jesus ein anderes Erkennungsmerkmal. Er sagt, wir werden sie an den Früchten erkennen. Ist das leicht oder schwer, an den Früchten zu erkennen? Ich vermute mal, dass keiner von uns sagen kann, welches Holz da auf den Bildern von welchem Baum ist. Unterstelle ich euch jetzt einmal. Ich könnte es nicht, ich habe es gegoogelt. Aber jedes dreijährige Kind, drei Jahre aufwärts, könnte behaupten, welche Frucht zu welchem Baum gehört, oder? Also insofern ist es doch irgendwie leicht, Dinge an ihren Früchten zu erkennen. Das Problem ist, Früchte brauchen Zeit, bis sie heranreifen. Und es ist nichts, was ich geschwind einmal sagen kann, okay, das ist der Baum, sondern ich muss das lang beobachten. Und das andere Problem ist, ich muss die Früchte kennen, um zu wissen, um welchen Baum es geht. Was sind denn eigentlich die Früchte, von denen Jesus redet, wo er sagt, an denen könnte man falsche Propheten erkennen? Ich glaube, unsere Bibelstelle da gibt uns keine Checkliste. Es gibt vielleicht an anderen Stellen in der Bibel Listen, was Früchte sind, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich möchte sagen, die Stelle hier gibt uns keine Checkliste, aber sie gibt uns doch Hinweise. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hereinkommen. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir sehen in dem Text Dinge, die wir für super tolle Früchte halten würden, oder? Menschen, die weissagen können, Menschen, die fähig sind, Dämonen auszutreiben, Menschen, die fähig sind, Wunder zu tun. Und das alles in Jesu Namen. Und doch weist sie Jesus ab. Offensichtlich sind das nicht die Früchte, an denen man gute Bäume erkennen kann. Zumindest nicht die einzigen. Und wahrscheinlich ist es euch aufgefallen, ich habe noch nicht den ganzen Bibeltext vorgelesen, da ist nämlich ein kleines Satzerl ausgelassen. Es heißt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hereinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Diejenigen kommen ins Reich der Himmel hinein, laut diesem Text, die Gott gehorsam sind. Und ich denke, das können wir gern später diskutieren, wenn einer das anders sieht, aber ich denke, dass dieser Gehorsam an der Stelle Glauben erfordert und ganz viel mit Glauben zu tun hat. Und das ist wahrscheinlich die eine Frucht oder ein Teil der Frucht, den Jesus hier in dem Text hervorheben möchte. Kommen wir zurück zu der Aussage, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob es da eigentlich immer noch um die falschen Propheten geht. Oder anders gefragt, ob es da nur um falsche Propheten geht. Oder ob es da vielleicht nicht auch um Menschen geht, die von falschen Propheten in die Irre geführt worden sind. Ich glaube, dass der Text sich da nicht ganz festlegt. Aber wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann geht man her und sagt, wahrscheinlich betrifft das nicht nur die Gruppe derer, die falsche Propheten sind. Und wenn man auf der sicheren Seite sein möchte und liest, wie Jesus mit diesen Leuten umgeht am Schluss und zu ihnen sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter, dann wollen wir diese Antwort auf keinen Fall bekommen. Wir wollen nicht in der Gruppe von den Leuten sein, die diese Aussage hören müssen. Und deswegen die Herausforderung, nehmen wir das zu 100% ernst, wenn Jesus uns davor warnt, dass wir uns vor falschen Propheten hüten sollen. Und wenn wir das ernst nehmen, und jetzt kommen ein paar praktische Gedanken, indem ich ein paar offene Fragen in die Runde stellen möchte. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt die Fragen auswendig lernen oder zu jeder Frage gleich einmal eine Antwort haben, sondern ich würde mir einfach wünschen, wenn für irgendwen von euch irgendeine Frage dabei ist, wo er sagt, ja gut, die trifft mich jetzt oder so, dann nehmt die Frage mit in die nächste Woche und macht es euch irgendwie mit Gott aus. Also wenn ich das ernst nehme, dass mein guter Hirte mich davor warnt, mich vor falschen Propheten zu hüten, wenn ich das ernst nehme, wie leichtfertig ziehe ich mir dann im Internet irgendwelche Predigten rein? Wenn ich das ernst nehme, wie leichtfertig höre ich in irgendwelchen Entscheidungen auf mein Bauchgefühl oder auf meine eigene Intuition und behaupte dann vielleicht auch noch, dass das irgendwie Gottes Stimme ist? Und wie leichtfertig gehe ich auf irgendwelche christlichen Events, vor denen ich vielleicht sogar aus anderen Leuten aus der Gemeinde gewarnt werde? Ich habe mir kurz überlegt, ob ich der Predigt den Titel gebe, wie leichtfertig. aber ich habe es dann ohne Titel lassen. Das sind ein paar offene Fragen, wenn es darum geht, sich vor falschen Propheten zu hüten. Ich möchte aber noch einmal kurz auf die Stelle zurück. Es geht auf falsche Propheten und ich habe mir die Frage gestellt, sind diese falschen Propheten eigentlich absichtlich falsch? Ich meine, wissen die, dass sie falsche Propheten sind? Manche davon wahrscheinlich schon. Ein Wolf weiß wahrscheinlich, dass er ein Wolf ist und der Vergleich wird ja gezogen an der Stelle. Aber ich denke, dass es vielleicht auch falsche Propheten gibt, die keine Ahnung haben, dass sie selbst falsch liegen und dass sie andere in die Irre führen. Vielleicht ist das sogar die viel größere Gruppe. Und wenn dem so ist, dann müssen wir uns ja irgendwie die beunruhigende Frage stellen, wie kann ich verhindern, dass ich ein falscher Prophet werde? Und auch dazu ein paar praktische, offene Fragen, die man sich mitnehmen kann. Wie leichtfertig meine ich die Situation meiner Mitmenschen ganz, ganz genau zu kennen und die Probleme ganz genau zu verstehen, die der andere hat? Und dann gehe ich hin und ermahne oder ermutige die Person, das eine zu lassen oder das andere zu tun, weil ich ganz genau weiß, was Gottes Wille für ihr Leben ist. Wie leichtfertig gehe ich zu anderen Menschen und sage, das Buch musst du unbedingt gelesen haben, diesen Prediger musst du unbedingt gehört haben, diesen Film musst du unbedingt gesehen haben. Wie leichtfertig gehe ich her und verteile meine theologischen tollen Erkenntnisse, die ich aus der Bibel habe, über soziale Medien, über WhatsApp, über Statusnachrichten, über Weblogs, was auch immer. Wie leichtfertig behaupte ich Dinge mit einer absoluten Gewissheit und weiß vielleicht sogar, dass es dazu andere Sichtweisen gibt, die genauso gut begründet sind wie meine. Und vielleicht gehe ich sogar her und mache mich lustig über die anderen, die nicht meine Sicht vertreten. Wie leichtfertig gehe ich mit dem Thema um? Oder ärgere mich über Leute, die sich bei manchen Sichten nicht festlegen wollen? Wie kann ich verhindern, ein falscher Prophet zu werden? Ich denke, das waren einige Fragen, die man sich stellen kann zu dem Thema. Ich möchte noch andere Fragen stellen. Wie gehe ich mit Anerkennung für meine Leistung um? Wenn ich in einer Gruppe von Christen unterwegs bin und dann irgendwas mache und dann kommen 10 Christen her und sagen, wow, das ist voll cool, wie du das gemacht hast oder keine Ahnung was, Hauskreis vorbereiten, predigen, keine Ahnung was. Wie geht's mir damit? Kann ich richtig damit umgehen oder klopfe ich mir insgeheim auf die Schulter und irgendwie füttert das ein bisschen meinen Stolz und ich denke mir, ja, bin schon gut. Das Problem ist, dass der Stolz irgendwie nicht satt wird und beim nächsten Mal muss ich was noch Besseres liefern und was noch Besseres und was noch Besseres und damit werden die Gedanken vielleicht immer komplexer und komplizierter und undurchschaubarer und weichen vielleicht von den einfachen Wahrheiten ab, die Bibel bietet und ich rede mir noch ein, dass ich geistlich wachse. Wie sehr brauche ich Gott, um ihm zu dienen? Oder bin ich nach den vielen Jahren, die ich schon Christ bin, wenn irgendeine Anfrage in der Gemeinde kommt, kannst du das oder das oder das machen? Kein Problem, kann ich. Habe ich schon so oft gemacht und ich setze mich hin und mache meinen Job, aber ich habe eigentlich nie dafür gebetet und gesagt, Gott, wenn du nicht dabei bist und da irgendwie mitwirkst und das irgendwie steuerst, dann wird das katastrophal daneben gehen. Wie sehr teile ich meine Gedanken und mein Leben mit anderen? Oder denke ich meine Gedanken immer erst fertig, bis ich 100.000 Argumente habe, so dass sie eh kein anderer mehr in Frage stellen kann? Und wie sehr lasse ich mich von anderen hinterfragen? Und da meine ich nicht die, die mich sowieso cool finden, sondern vielleicht die, die mir eh ständig Stoff geben und sagen, hey, überlege mal, ob das richtig ist. Und den Punkt möchte ich nicht weiter ausführen, über den können wir einzeln diskutieren, wenn irgendwer über den nachdenken möchte. Bleibe ich in meiner evangelikalen Filterbubble oder bleibe ich in ihm? Ein paar praktische Fragen, wenn es darum geht, wie wir verhindern können, zum falschen Propheten zu werden. Ich bin aber noch immer nicht fertig. Sorry. Matthäus 7, Vers 15 bis 23, vielleicht hast du gerade überhaupt nichts mit dem anfangen können, was du gerade gehört hast und falsche Propheten und das Ganze war total komisch für dich. Du hast aber versucht zuzuhören und in der Bibelstelle hat es eine Sache gegeben, die hat dich extrem anzipft und zwar diese Behauptung, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und du hast dich vielleicht geärgert oder irgendwie hat dich das gestört und hast da gedacht, Moment einmal, sowas steht in der Bibel? Ist das der liebe Gott, von dem ich von klein auf gehört habe? Der wirkt überhaupt nicht lieb. Der wirkt radikal und kompromisslos. Und falls du zu dem Eindruck gekommen bist, möchte ich das bestätigen. Ich glaube, wenn man die Bibel weiterliest, dann beobachtet man genau das. Einen radikalen und kompromisslosen Gott. Einen Gott, der nichts stehen lassen kann, das nicht heilig ist. Im Endeffekt. Und vielleicht ärgerst du dich drüber und denkst, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben, aber vielleicht kommst du auch zu diesem Schluss, dass du sagst, boah, da muss ich produzieren. Ne? Wenn man gute Frucht bringen muss, um nicht ins Feuer geworfen zu werden, dann muss ich gute Frucht bringen. Und da muss ich irgendwas produzieren. Ich werde alten Leuten helfen und werde ehrlich sein und werde schauen, dass ich nicht schummel in der Arbeit und keine Ahnung was. Ich muss produzieren. Ist grundsätzlich ein sehr normaler Gedanke, denke ich, aber ich möchte auf ein Problem hinweisen. Was würdest du denn gern produzieren? Die Leute, die Jesus am Schluss verurteilt, die haben geweissagt, die haben Dämonen ausgetrieben, die haben viele Wunder getan. Ich meine, das ist ein Level, da werden wir wahrscheinlich eh nicht hinkommen. Und wenn wir nicht einmal das produzieren können, was ja offensichtlich auch nicht reicht, dann haben wir irgendwie ein Riesenproblem, oder? Und wenn wir eben diese Dinge lesen und uns denken, ja gut, die haben produziert, oder? Die haben was geleistet im Leben. Und dann lesen wir das und denken uns, was, das ist zu wenig? Nicht einmal das reicht Gott? Und ich habe es vorher schon angedeutet, in der Stelle steht noch was anderes drinnen. Da geht es um Menschen, die ihm gehorchen, die den Willen seines Vaters tun. Und vielleicht denkst du an der Stelle, was, das ist genug? Ich muss einfach nur den Willen des Vaters tun? Ja, die Bibel sagt, dass das genug ist und vielleicht kommen wir damit zu der Schlussfolgerung, super, ja gut, dann bemühe mich, dann lese ich das Buch durch, schaue, was da drinnen steht und dann mache ich das halt. Kannst du gern probieren, habe ich auch mal probiert, wird ziemlich sicher schief gehen und ich glaube, dass uns der Text da sagt, warum das schief gehen wird. Es steht drinnen, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Das heißt, bevor wir uns überlegen, was wir produzieren, sollten wir uns fragen, was für eine Art Baum sind wir eigentlich? Und da gibt uns jetzt die Bibel eine sehr vernichtende und unangenehme Diagnose. Die Bibel sagt nämlich, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und verdorben ist es. Das steht in Jeremia 17, der Jeremia war so ein Influencer Gottes und der hat es sozusagen im Namen Gottes an die Menschheit weitergegeben. Wir sind durch und durch verdorben. Das sagt uns die Bibel. Die Bibel sagt, wir sind alles faule Bäume. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sehr muss sich ein fauler Baum bemühen, um gute Frucht zu bringen? Ich meine, er kann vielleicht stellenweise irgendwie Dinge produzieren, die gut ausschauen, aber wie sehr muss sich ein fauler Baum bemühen, um gute Frucht zu bringen? Das wird doch alles nichts nutzen, langfristig gesehen. Sobald man die Daumenschrauben ein bisschen enger stellt oder irgendwie Druck ausübt, kommt raus, was wirklich drinnen ist. Aber die Bibel gibt eine Lösung. Ich lese aus Hesekiel 36, da heißt es, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Der faule Baum, der sich fragt, wie sehr muss ich mich bemühen oder kann ich mich überhaupt genug bemühen, dem gibt die Bibel eine Antwort und sie sagt, nein, bemühen reicht nicht. Das, was nötig ist, ist eine Erneuerung. Du musst ausgetauscht werden. Aus dir, fauler Baum, muss ein guter Baum gemacht werden. Und dann heißt es, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es geht darum, in ihm zu bleiben, irgendwie an ihm dran zu bleiben, mit ihm mitzugehen. Und dann heißt's, dass man keine schlechten Früchte bringen kann, weil der Weinstock passt. Jesus sagt zu den Leuten, die nicht mit ihm sind und die nicht in ihm bleiben, ich werde bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Aber vom Weinstock sagt uns irgendwie der Hausverstand, der Weinstock kennt seine Reben, oder? Der wird sich nicht denken, was hängt denn da mehr dran? Und sie nicht auskennen, sondern dem ist völlig klar, das ist eine Rebe. Das ist meine Rebe, die da dran hängt. Der Weinstock kennt seine Reben. Es geht, denke ich, in diesem ganzen Gehorsam und in diesem ganzen Glauben um eine ganz, ganz enge Beziehung mit Jesus. Und dann heißt es, um den Vergleich mit den Schafen noch zu bringen, der auch da drinnen vorkommt, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Zu den anderen sagt er, ich habe euch nicht gekannt. Zu den Schafen sagt er, ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist auch gleichzeitig wahrscheinlich der beste Schutz vor den falschen Propheten, wenn wir die Stimme des guten Hirten immer besser kennenlernen und sie lernen, von anderen Stimmen zu unterscheiden. Die Frage für dich, wenn du dich irgendwo in diesem blauen Teil der Predigt eher zu Hause gefunden hast, ist die Frage, ob du zum guten Hirten gehörst oder nicht. Aber darüber möchte ich jetzt an der Stelle nicht weiterreden. Ich denke, es gibt genug Leute in diesem Raum, die von sich sagen würden, zum guten Hirten dazu zu gehören. Ich würde mich auch dazu zählen. Und wenn irgendwer bei dieser Frage noch nicht sicher ist oder sicher ist, dass es nicht so ist, dann kann er gern mit einem von uns im Nachgang noch reden.